Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Mit Katrin Kühn. Und heute einer, ja, ich nenne es mal Hommage an die Feldforscher von Marienthal.
Wenn es wirklich schlimm kommt, werden die Leute apathisch.
Marienthal ist nie eine eigene Ortschaft gewesen, sondern war immer nur der Name dieser berühmten Textilfabrik.
Maria Roder sah die Menschen als die, die ihre eigene Geschichte und ihr Leben schaffen. Das heißt, sie werden apathisch, indem sie sich mit dieser ungeheuren Erfahrung auseinandersetzen.
Männer gehen langsamer und unterbrechen ihre Gehweise.
Also die Studie zeichnet sich aus durch eine extrem moderne, könnte man sagen, Methodenvielfalt.
Manche haben sich jetzt vielleicht sogar direkt erinnert. Die Marienthal-Studie ist ein Klassiker in den Sozialwissenschaften. Diesen November, vor genau 90 Jahren, begann die Feldforschung bei Wien. Unser Schwerpunkt deswegen zu 90 Jahren Marienthal-Studie am Ende der Sendung. Vorher habe ich aber noch diese Themen dabei. Wieso überlastete Pflegekräfte oft auch moralisch verletzt werden. Warum in der Diskussion über die Gleichberechtigung stärker auf Männer geschaut werden sollte. Und warum Allmachtsfantasien in sozialen Medien eine wichtige Rolle spielen. Zuallererst aber in die Kneipe. Eine Eckkneipe zum Beispiel, mit Tresen, Eckbänken, vielleicht einem Nebenzimmer mit langem Tisch und oft immer wieder denselben Gästen. Die Corona-Pandemie hat viele Kneipenbesitzer zum Aufgeben gezwungen. Das Finale aus, oft in einem Prozess, der allerdings schon viel, viel früher begonnen hat. Nämlich mit dem Zerfall des klassischen Arbeitermilieus. Josephine Schulz berichtet über die Entstehungsgeschichte der Kneipe, ihre Bedeutung und auch, was mit ihr verloren geht.
Alle Lockungen, alle möglichen Versuchungen vereinigen sich, um die Arbeiter zur Trunksucht zu bringen. Der Arbeiter kommt müde und erschlafft von seiner Arbeit heim. Er findet eine Wohnung ohne alle Wohnlichkeit, feucht, unfreundlich und schmutzig. Er bedarf dringend einer Aufheiterung. Er muss etwas haben, das ihm die Arbeit der Mühe wert, die Aussicht auf den nächsten sauren Tag erträglich macht. Sein geselliges Bedürfnis kann nur in einem Wirtshause befriedigt werden.
So schrieb Friedrich Engels Mitte des 19. Jahrhunderts. Die Verbindung der Arbeiter und ihrer Kneipen war für die Arbeiterbewegung eine zweischneidige. Auch der Sozialist Karl Kautsky verdammte den Alkoholismus, vor allem den Schnaps, als schädlich für die Solidarität und Gesundheit der Arbeiterklasse. Gleichzeitig schrieb er aber auch:
Das einzige Bollwerk der politischen Freiheit des Proletariats, das ihm so leicht nicht konfisziert werden kann, ist das Wirtshaus.
Die Entstehung der Kneipe als Ort des Trinkens ist untrennbar mit der Industrialisierung und der Entstehung einer städtischen Arbeiterklasse verbunden. Gerade für die politische Arbeiterschaft war die Kneipe zentral. Hier wurden proletarische Bildungsvereine gegründet und Aktionen geplant. Nicht ohne Grund waren wichtige Sozialdemokraten, zum Beispiel Friedrich Ebert, Kneipenbesitzer.
Das war gerade zur Zeit des Sozialistengesetzes Ende des 19. Jahrhunderts sehr wichtig, dass die Sozialdemokraten, die Arbeiterbewegungen, die sich eben politisch organisieren wollten, Räume hatten, in die sie gehen konnten, weil es ja verboten war, sich öffentlich zu treffen.
Die Historikerin Marien Haying forscht für ihre Habilitation an der Fernuni Hagen zur Geschichte der Kneipe. Wie es in den Kneipen im 19. Jahrhundert tatsächlich zuging, sei schwer zu rekonstruieren, sagt sie. Denn die Arbeiter selbst haben dazu kaum schriftliche Quellen hinterlassen. Haying nähert sich allem über Polizeiberichte, Romane oder Verträge der Kneipen mit Brauereien an. Eine wichtige Quelle sind zum Beispiel die Spitzelberichte der Hamburger Polizei. Zehntausende Protokolle aus der Zeit um die Jahrhundertwende.
Dann haben sie sich als Arbeiter verkleidet, wie sie so der Meinung waren, ein Arbeiter aussehe, und sind dann eben in die Kneipen gegangen, haben sich an den Nachbartisch gesetzt und die Gespräche belauscht und haben dann nachher sehr genaue Berichte angefertigt, worüber die Arbeiter gesprochen haben und wie auch das Setting in der Kneipe war.
Allerdings haben die Arbeiter diesen Braten wohl gerochen, denn von Umsturzplänen ist in den Spitzelprotokollen nichts zu lesen. Alkoholfreie Getränke, abgesehen von Wasser, gab es im 19. Jahrhundert so gut wie nicht. Und so wurde in den Kneipen vor allem Bier und billiger Schnaps getrunken. Marien Haying hält aber wenig von der These des Elendsalkoholismus, also dass die Trunksucht in der Arbeiterschaft überdurchschnittlich hoch war. Dennoch war es vor allem der Arbeiter, der im Kaiserreich von Sicherheitsbehörden und den zahlreichen Abstinenzlerbünden an den Pranger gestellt wurde.
Die Polizei hat Listen angefertigt. Und dann haben auch die sogenannten Trunkenbolde einen Bescheid bekommen, in dem ganz klar geschrieben stand, sie sind als Trunkenbold gelistet. Und in den Kneipen gab es auch Aushänge, wo die Trunkenbolde draufstanden, damit die Wirte genau wussten, wem sie keinen Alkohol ausschenken durften.
Frauen hat Marin Haying auf diesen Trunkenboldlisten nicht gefunden. Und auch diese Frage beschäftigt sie. Wo waren eigentlich die Frauen? Bilder von Otto Dix oder Heinrich Zille Anfang des 20. Jahrhunderts zeigen Frauen in Kneipen.
Die trinkende Arbeiterin ist aber völlig unsichtbar in den von mir untersuchten Quellen. Und das kann natürlich zwei Gründe haben. Entweder hat die Arbeiterin einfach kaum getrunken und ist deshalb die problematische Trinkerin gewesen. Angesichts der vielen problematischen Trinker zu dem Zeitpunkt halte ich das aber für eher unwahrscheinlich. Oder sie konnte ihr Trinken einfach gut verstecken.
Frauen tauchen laut Haying in den schriftlichen Quellen im Zusammenhang mit Alkohol oder Kneipen nur als Opfer oder als Schuldige auf. Als Opfer von häuslicher Gewalt, wenn der Mann betrunken aus der Kneipe kommt, oder als Schuldige.
Da sagen dann Menschen aus der Abstinenzbewegung, Theologen oder auch Mediziner, dass die Arbeiterin, weil sie eben nie gelernt hat, einen vernünftigen Haushalt zu führen, und deswegen kocht sie schlecht und deswegen fühlt der Mann sich zu Hause nicht wohl und geht ins Wirtshaus.
So wie die Kneipe zusammen mit der Arbeiterschaft entstand, setzt tatsächlich auch ihr Niedergang gemeinsam ein. Mit der Kohlekrise Ende der 50er Jahre beginnt die Schließung von Zechen im Ruhrgebiet. Arbeiterviertel erodieren in den folgenden Jahrzehnten, mit ihnen verschwinden auch viele Kneipen. Martin Franz, Professor für Humangeographie an der Universität Osnabrück, beschäftigt sich mit Veränderungen in der Gastronomie. Zum Thema Kneipe hat er auch eine persönliche Beziehung.
Die Kneipe, über der ich als Kind auch gewohnt habe, Kupferkanne hieß die, das war so eine klassische Stadtteilkneipe, die ein Einzugsgebiet hatte, das in erster Linie der umgebende Stadtteil war, mit einem sehr gemischten Publikum, sowohl altersmäßig als auch was so den sozialen Hintergrund der Leute angeht.
Ab den 80er Jahren habe sich dann in seiner Heimat Wesel am Niederrhein ein Ausgehviertel im Stadtzentrum entwickelt.
Und dann sind vor allen Dingen die jungen Leute dahin gefahren und sind nicht mehr in die Kneipe im Stadtteil gegangen. Und diese Ausdifferenzierung in unterschiedliche Zielgruppen, sehr stark ausgerichtete Gastronomieangebote, das ist im Prinzip was so die Entwicklung der letzten 30 Jahre geprägt hat.
Die urige, eher dunkle und enge Kneipe im Viertel, wo die Nachbarschaft zusammenkommt, entsprechen nicht mehr dem Anspruch vieler Menschen.
Moderne Gastronomieangebote sind halt eher hell und offen nach außen mit großen Glasfassaden. Und das ist das Gegenteil von Kneipe, wo man halt abgeschieden sein wollte. Da geht es heutzutage eben viel stärker um das Sehen und Gesehen werden.
Franz glaubt, dass die Kneipe in Form von Szenekneipen und Studentenkneipen überleben wird, aber nicht als Treffpunkt im Wohnviertel. Und die Corona-Pandemie habe diese Entwicklung noch beschleunigt.
Im Grunde ist mit den Kneipen ein Kommunikationsort verloren gegangen, ein lokaler Kommunikationsort, der eben für ein Viertel identitätsstiftend sein konnte und ein wichtiger Ort des Zusammenhalts sein konnte.
Die Kneipe, ihr Entstehen und ihr Niedergang. Und inwieweit das auch ein Spiegelbild dafür ist, wie sich unsere Gesellschaft verändert hat. Josephine Schulz hat berichtet. Die Corona-Krise ist nicht nur eine Pandemie. Dass die Lage bei uns gerade so kritisch ist, wie sie ist, das hängt auch mit einer anderen, sehr tiefgehenden Krise zusammen. Die der Pflege. Flexit heißt es manchmal auch. Das Wackeln der Pflege als tragende, als wirklich belastbare Säule im Gesundheitssystem. Bekannt seit langem. Gegenmaßnahmen ja eher Fehlanzeige aktuell. Und auch in der öffentlichen Diskussion über die Ursachen ist viel Luft nach oben. Ein wichtiger Punkt da, dass es oft gar nicht nur um die reine Belastung geht, die Überlastung, sondern dass in der Pflege daraus oft etwas wird, das moralische Verletzung heißt. Eine viel tiefere Folge als nur Erschöpfung oder Überforderung. Etwas, was bisher kaum bekannt ist. Eine Expertin in Deutschland für das Thema ist Professor Dr. Annette Riedel, Professorin für Pflegeethik an der Hochschule Esslingen und Mitglied im Deutschen Ethikrat. Ich habe vor der Sendung mit Frau Riedel gesprochen und als erstes gefragt, was genau ist das, eine moralische Verletztheit?
Ja, übergreifend kennzeichnet die moralische Verletztheit eine persönliche, höchst subjektiven inneren Konflikt, der durch die Verletzung gültiger Werteorientierungen oder moralischer Überzeugungen und Erwartungen ausgelöst wird. In der Folge, und das ist ganz zentral, wird die moralische Integrität tief erschüttert der Person.
Wie zeigt sich denn so etwas in der Praxis, also in der Pflege? Hätten Sie da ein Beispiel?
Ja, zum Beispiel, wenn ich die Wünsche und Bedürfnisse der pflegebedürftigen Menschen nicht respektieren oder realisieren kann oder zum Beispiel die letzte Lebensphase eines Menschen nicht würdevoll gestalten kann. Aber auch der Umstand, wenn ich zum Beispiel Entscheidungen mittragen muss, die nicht mit meinem professionellen Werteverständnis oder moralischen Kompass kongruent sind, zum Beispiel wenn Personen frühzeitig entlassen werden sollen in prekäre oder ungeklärte häusliche Pflegesituation. Vielleicht das mal als Beispiele für moralische Verletztheit.
Also das heißt gebündelt, Menschen werden nicht so behandelt, wie sie als Menschen behandelt werden sollen. Und das trifft auch eben die Menschen, die das so machen müssen dann.
Genau, also die moralische Verletztheit hat sozusagen diese beiden Perspektiven.
Und warum ist das gerade ein solches Phänomen in der Pflege oder vielleicht auch generell in Gesundheitsberufen?
Also im Kontext von Pflege gibt es eine Vielzahl von Rahmenbedingungen, Restriktionen, vielleicht ist das sozusagen der zentrale Punkt, die professionell Pflegende daran hindern, gemäß den berufsethischen Verpflichtungen und Bestrebungen zu handeln.
Hat es auch vielleicht damit zu tun, dass jetzt ein Pflegeberuf vielleicht vor allem von Menschen auch ausgewählt wird, die sich eben gut vorstellen können, auf der Arbeit mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten, also Menschen auch etwas Gutes zu tun oder am Menschen Gutes zu tun, dass das deswegen so wichtig auch ist und dass deswegen auch so große Verletzungen vielleicht entstehen, wenn diese Ansprüche dann nicht im Alltag ja erfüllt werden können?
Also das ist einerseits sicher sozusagen die eigene professionelle Haltung, die da eine Rolle spielt, aber auch natürlich der Anspruch an die Profession selbst, die sich ja auch einen ethischen Rahmen gibt.
Wie geht es denn dann Menschen, die das erleben, Pflegekräften?
Das ist ein wichtiger Aspekt. Also der Begriff sagt ja auch schon, es führt zu einer tiefen Verletzung. Und die Verletzung bezieht sich auf die Integrität, aber auch natürlich auf die Person selbst. Und man sagt, und das haben auch Studien festgestellt, dass diese zunehmende oder nicht bearbeitete moralische Verletztheit einerseits zu Burnout führen kann, aber eben vor allem das gesamte Wohlbefinden der Pflegenden beeinträchtigt und letztendlich auch zum Berufsausstieg führt. Und ich würde sagen, der aktuelle Pflegeexit, der hat meines Erachtens neben den enormen, vielfach sich auch immer wieder steigernden körperlichen und psychischen Belastungen des Pflegeberufs auch seine Ursache in den aufgestauten, nicht bearbeiteten moralischen Belastungserleben oder Verletzungen.
Dass Menschen zu Tätigkeiten gezwungen werden, aufgrund von Sparmaßnahmen zum Beispiel oder Personalmangels, die eigentlich nicht mit der Ethik dieses Berufes vereinbar sind. Erfährt dies denn genügend Beachtung? Wird darüber genug gesprochen?
Also meines Erachtens erfährt es noch nicht ausreichend Beachtung. Das kann man auch darin sehen, dass die wenigsten Einrichtungen oder Institutionen im Gesundheitswesen bis dato Maßnahmen nachhaltig etabliert haben, die zur moralischen Entlastung oder zur Prävention moralischer Verletztheit beitragen. Möglicherweise, und das ist vielleicht auch noch ein Aspekt, der eine Rolle spielt, fällt es aber auch den Pflegenden selber schwer, das Belastungserleben und die erlebte Verletzung nicht als persönliche Schwäche zu erfassen, sondern das wirklich auch als ein Phänomen zu erkennen und einzuordnen, das weder mit ihnen geschuldet ist, noch ein Mangel an Expertise oder Kompetenz repräsentiert, sondern wirklich, wie wir jetzt schon gesagt haben, von strukturellen Rahmungen, Anforderungen und Begrenzungen aus diesen entsteht.
Jetzt würde ich abschließend fragen, was müsste denn dann jetzt eigentlich ganz dringend passieren? Im Kleinen, in Kliniken, aber auch im Großen, in der Politik.
Da haben Sie jetzt alle wichtigen Ebenen genannt. Genau, also im Kleinen, denke ich, fängt es bei der Leitung einer Institution ein, die auch verantwortlich dafür ist, eine gewisse Ethikkultur, also mit den Teams und für die Teams zu entwickeln. Darunter würde ich verstehen, eine Kultur, die auch moralische Unsicherheit oder ethische Konflikte in einem geschützten Raum eröffnet, dass diese ausgesprochen werden können, aber auch analysiert und reflektiert werden. Aber auch die Ethikbildung muss an Bedeutung gewinnen, eben dass die Pflegenden auch sprachfähig werden, dieses moralische Verletztheit als solche zu identifizieren und auszudrücken und auch den moralischen Mut zu stärken. Und ich glaube auch, es muss mit Nachdruck darum gehen, die personellen Krisen zu bewältigen, jetzt zum Beispiel die Berufsflucht zu stoppen oder eben auch die Gratifikationskrise im Pflegeberuf anzugehen. Weil, wie wir jetzt schon mehrfach gesagt haben, die Ursachen in den Rahmenbedingungen und Personalressourcen zum Beispiel liegen oder in der mangelnden Zeit, dass die angegangen werden müssen, um auch diese moralischen Verletzungen der Pflegenden zu präventieren oder zu reduzieren.
Annette Riedel, Mitglied im Deutschen Ethikrat für den Bereich Pflegeethik. Und wer jetzt hier noch mehr wissen will, Annette Riedel hat zu dem Thema heute auch einen Vortrag auf dem VPU-Kongress gehalten, der Jahrestagung des Verbands der Pflegedirektorinnen und Direktoren der Unikliniken, zum moralischen Belastungserleben Pflegender in der Pandemie. Und der VPU wollte dieses Webinar genauso wie die anderen zum nachträglichen Ansehen online stellen. Viele der Themen in unserer Sendung kommen über Termine zu uns, Konferenzen, Publikationen oder Fragen, die in öffentlichen Debatten auftauchen. Manchmal sind es aber auch Impulse von Hörerinnen und Hörern. Das folgende Thema ist so eins. Ende Juli hatten wir über die Diskussion über das Gendern berichtet, was sich da auch aus früheren Sprachdebatten lernen lässt. Und in einer der vielen Rückmeldungen stand diese Frage. Bei der Diskussion übers Gendern geht es oft auch um die Benachteiligung von Frauen. Aber wird hier nicht viel zu oft zu schwarz-weiß gemalt in der Diskussion über die Gleichberechtigung? Waren Frauen immer benachteiligt und Männer immer bevorteilt? Mein Kollege Mirko Smiljanic hat die Frage aufgegriffen und er setzt an bei einer Zahl, 80. 80%, so ein großer Anteil der Bevölkerung, erwartet laut Väterreport des Bundesfamilienministeriums, dass Männer mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen. Und viele machen das auch, mehr als ihre Väter damals. Und gerade da, das zeigt auch der soziologische Blick auf das Thema, fangen die Probleme dann oft an.
Väter in Elternzeit, na klar, was gibt es Schöneres? Die Kleinen aufwachsen zu sehen, ihr erstes Brabbeln und Lallen zu hören, ihnen beim Laufen lernen zu helfen und immer wieder die glücklich glänzenden Augen. Klingt kitschig, ist aber wirklich toll. Was die anstrengenden Seiten von Kindern keineswegs ausblenden soll. Und wenn die Mütter dann noch entlastet werden, umso besser. Trotzdem, es ist vor allem eine Doppelbelastung vieler Frauen und wirklich neu ist das Problem natürlich nicht. Für die Familie zu sorgen bei gleichzeitiger Berufstätigkeit war immer schon stressig. Wie diese Stimmen aus einer Fernsehreportage der frühen 70er Jahre des letzten Jahrhunderts belegen.
Die Frauen arbeiten noch mehr, nicht? Weil sie zu Hause kommen und haben noch die Hauswirtschaft dabei und alles andere auch noch.
Ich weiß selbst, ich komme um 7:30 nach Hause und kann auch noch kochen, das ist sehr viel.
Ist das eine sehr starke Belastung für Sie?
Eine sehr starke Belastung, ja, sehr.
Haben Sie auch Kinder?
Ja, 2.
Die Probleme sind bekannt, Wege zu Lösungen auch. Männer müssen mehr bezahlte Zeit für ihre Familien haben, also sich zumindest phasenweise aus ihrem Beruf ausklinken können. Das klingt einfach, ist es aber nicht. Teilweise brauchen sie immer noch Mut, sich offen zur Elternzeit zu bekennen. Erst vor wenigen Wochen verbreitete der US-Milliardär Joe Lonsdale per Twitter diese Meinung. Jeder Mann in einer wichtigen Position, der für ein Neugeborenes 6 Monate freinimmt, ist ein Verlierer. Auf Englisch Loser, da schwingt noch mal mehr Verachtung mit. Hat sich in den letzten Jahrzehnten also nichts verändert? Doch, es hat sich vieles verändert. Wobei das aber keine durch feministische Kämpfe ausgelöste lineare Entwicklung sein muss. Die Frauenbewegung hat sicher enorm geholfen. Aber nicht nur. In der Soziologie gilt,
dass gesellschaftliche Verhältnisse eigentlich immer offen sind und dass Geschlechterverhältnisse eben gesellschaftliche Verhältnisse sind und auch keinen Grund haben, der außerhalb von Gesellschaft liegt und deswegen wandelbar sind. Wir haben auch vor dem, wozu wir im weitesten bürgerliche Moderne sagen, auch Männlichkeitsformen, die, wir würden heute sagen, sehr fürsorglich waren und auch legitime Männlichkeitsformen waren.
Alles ist möglich, so Diana Lengersdorf, Professorin für Geschlechtersoziologie an der Universität Bielefeld, auch der weiche Mann im harten Patriarchat, wobei das aber natürlich nicht der Norm entspricht. Vieles ist besser geworden, so Sylka Scholz, Professorin für qualitative Sozialforschung und Mikrosoziologie an der Universität Jena.
Im familiären Raum, im Privaten, da hat sich auf jeden Fall geändert, dass das Ideal der Partnerschaftlichkeit, der gleichberechtigten Teilung von Hausarbeit, Kinderbetreuung und Erwerbsarbeit vorherrscht. Wenn man dann natürlich genau hinschaut, ist es in den Praxen sehr unterschiedlich, wie dieses Ideal umgesetzt werden kann.
Genau da hapert es, wie diese Zahlen verdeutlichen. Aktuell sind nur 25% aller Elterngeldbezieher männlich. Und mit durchschnittlich 3,7 Monaten bleiben Männer auch nicht allzu lange ihren Jobs fern. Bei Frauen sind es 14,5 Monate. Wo liegen für Männer die Probleme? Erstens müssen die Arbeitgeber mitmachen. Zweitens liegt aber auch ein strukturelles Problem vor, so Diana Lengersdorf.
Also, dass wir bestimmte Vorstellungen von Männlichkeit haben, die eben mit Erwerbsarbeit sehr stark verwoben sind. Und wir das zum Beispiel auch in der Vorstellung von dem sogenannten Normalarbeiter wiederfinden oder dem Normalarbeitsverhältnis. Das ist da sehr stark eingelagert. Das heißt also, wenn sich Männer aufmachen, für sich einen anderen Lebensentwurf leben zu wollen, müssen sie mit diesen Selbstverständlichkeiten brechen.
Und das ist sozialpsychologisch nicht immer einfach. In exponierter Lage mag das kaum Probleme machen. Daniel Hohlefleisch, der Ehemann von Annalena Baerbock, freut sich schon jetzt auf Schmieren der Pausenbrote ihrer gemeinsamen Kinder. Sehr viele andere Männer definieren sich aber über ihre Berufe und sollen sich zusätzlich, das verschärft die Situation, auch noch gegen die Care-Krise stemmen, sich also stärker in erzieherischen und pflegerischen Tätigkeiten engagieren.
Wir haben ein politisches Leitbild, was davon ausgeht, dass sowohl Frauen als auch Männer sich selbstständig von ihrem Lohn, Erwerbslohn ernähren können. Und damit fällt natürlich die frühere Frauenrolle, die Verantwortung für Kinderbetreuung und Hausarbeit weg. Und die Frage ist, wer leistet diese Arbeit heutzutage? Und wenn wir in Familien reinschauen, in die Familienforschung, dann sehen wir, dass viele Familien enorme Probleme haben, diese Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu leisten. Und das vielleicht ist das Neue für Männer, dass auch Männer zunehmend ein Vereinbarkeitsproblem bekommen, wenn sie eben involvierte Väter sein möchten.
Vielleicht ist dies ein Grund dafür, dass die Zahl der Väter, die Elterngeld beantragen, nur langsam steigt. Waren es 2015 21%, so lag Deutschland 2020 bei 25%. Die Angst vor einer Überforderung ist allgegenwärtig. Die Auseinandersetzung um eine gleichberechtigte Teilung von Hausarbeit, Kinderbetreuung und Erwerbstätigkeit ist noch lange nicht abgeschlossen. Genau genommen gewinnt sie sogar eine neue Qualität. Debatten um Gleichberechtigung betrafen ja immer schon auch Männer, wurden aber kaum thematisiert. Durchaus möglich, dass die aktuelle Diskussion rund ums Elterngeld dies ändert und Antworten liefert auf die Frage, ob die Rollen von Männern früher immer nur Vorteile bereithielten und die Rollen von Frauen Nachteile. Immerhin gibt es für Diana Lengersdorf schon jetzt eine gute Nachricht. Die manchmal gehörte Befürchtung, Männer seien die Verlierer der Gleichberechtigung, ist für sie grundfalsch.
Mirko Smiljanic über neue Fragen beim Thema Gleichberechtigung. Und vor unserer Sendung sagte mir ein Kollege zu diesem Thema und der Belastung, die Familien oft stemmen, in der Jonglage zwischen Beruf und Zuhause, es ist im Grunde genommen ein Wahnsinn, was da verlangt wird. Omnipotenz, das Gefühl, alles sein zu können, alles machen können. Und das vor allem auch vor anderen zu präsentieren, dafür Zuspruch oder sogar Jubel zu bekommen. So etwas haben Menschen schon lange vor den sozialen Medien gemacht. Manchmal gerät das in der ganzen Diskussion in Vergessenheit. Die Frage deswegen vor allem, inwiefern verstärkt sich das jetzt? Und ab wann ist es kritisch, das Ganze sehen und vor allem gesehen werden? Die Herbsttagung der Deutschen Psychoanalytischen Vereinigung vergangene Woche ist dem nachgegangen. Und Hans Robinich hat die Diskussion über Omnipotenz und die sozialen Medien dort für uns verfolgt.
For our cardio, what we're going to attempt to do is just, we're going to just walk the stairs all the way to the top.
Der US-Schauspieler Will Smith steht vor einem der höchsten Gebäude der Welt. Er erklärt, er wolle nun die Spitze erklimmen. Einfach nur, um fit zu bleiben. Er nimmt die ersten Stufen, läuft weiter, rappelt sich wieder auf und im nächsten Moment klettert er auf das Dach und winkt. Nur einer der vielen Clips auf dem Videoportal TikTok. Ein anderer zeigt eine junge Frau. Sie sitzt vor einem übergroßen Bierglas. Dann setzt sie an, trinkt und kippt am Ende den Rest des Bieres über sich. Zwei Klicks weiter, ein junger Mann läuft in Sekundenschnelle über ein Treppengeländer.
Wenn wir uns das genauer anschauen, ist das wirklich interessant, welche sozialen Medien spielen eigentlich eine so zentrale Rolle. Und bei den 10- bis 16-Jährigen ist TikTok die am meist heruntergeladenste App. Und bei den 16- bis 24-Jährigen ist es vor allem Instagram. Instagram hat Facebook den Rang abgelaufen.
Benigna Gerisch, Professorin an der Internationalen Psychoanalytischen Universität Berlin.
Was ich an diesem Befund interessant finde, ist, dass gerade TikTok und auch Instagram, nochmal anders als Facebook, natürlich vor allem Apps sind, in denen ich mich selbst inszenieren kann. Da muss man ja singen und da muss man tanzen, da kann man nicht einfach nur schön aussehen. Das reicht nicht. Und da auch hier der soziale Vergleichsdruck so groß ist, führt es dazu, dass man wirklich erfinderisch sein muss.
Es geht vor allem darum, vor anderen zu bestehen. Genau, das war eines der zentralen Themen auf der diesjährigen Herbsttagung der Deutschen Psychoanalytischen Vereinigung, kurz DPV. Welche Rolle spielen die sozialen Netzwerke für Menschen, die sich bemühen, im Wettkampf der Schönsten und Erfolgreichsten mitzuhalten? Und wann wird dies extrem, also dass Menschen sich dem sozialen Vergleichsdruck komplett unterwerfen und nur noch ein Ziel kennen, immer zu bestehen, also omnipotent zu sein, alles zu können?
Ich glaube, es ist sehr wichtig zu differenzieren und zu schauen, dass solche Befunde nie die Akteure der gesamten Gesellschaft erfassen können. Wo ich zustimmen würde, wäre, dass natürlich die digitalisierte Welt und die Techniken in besonderer Weise Gefahr laufen, Omnipotenzfantasien in besonderer Weise zu triggern und hervorzurufen.
Ich würde das noch ein bisschen ergänzen, indem wir uns auch klar machen, dass die Omnipotenzfantasien im Menschen angelegt sind und dass die immer in einem inneren Prozess der Beschäftigung, in der Auseinandersetzung mit der Welt eine Rolle spielen. Es aber durchaus Zeiten gibt, wo innere Prozesse und innere Fantasien eher wachgerufen sind. Und da könnte man schon beobachten, dass im Augenblick eine Zeit angebrochen ist, wo Omnipotenzfantasien stärker eine Rolle spielen, aus dem Inneren, aus dem unbewussten Erleben stärker in den Vordergrund treten, weil es eine Zeit großer Verunsicherung und großer innerer Verletzbarkeit ist.
So Lisa Wertmann-Rech, Psychoanalytikerin aus Marburg und Vorsitzende der Deutschen Psychoanalytischen Vereinigung. Andere leben Omnipotenzfantasien nicht in den sozialen Medien aus, sondern, um nicht verletzt zu werden, in Computerspielen. Das berichtet die Stockholmer Psychoanalytikerin Maylis Salomonsson.
Ich arbeitete mit einem Jugendlichen. Er war nicht in der Schule, er saß zu Hause am Computer. Und das war eine Welt, wo Gewalt herrschte, wo Kriege zwischen Menschen und Bestien wüteten, wo sich der Sadismus zeigte, wo er der Herrscher war. Hier war er nicht der Bedauernswerte, der es nicht schaffte, in die Schule zu gehen, der daran scheiterte, Freunde zu finden und der keine Freundin hat. Hier war er der Herr über Leben und Tod. Aber es war so einsam da drinnen. Es war eine Zuflucht, aber nach einer Weile war es auch ein Gefängnis.
In der Konstituierung des eigenen Ich sind die Omnipotenzfantasien natürlich konstitutiv, um das Ich überhaupt zu bilden, ein Spielraum von Fantasien und eine Möglichkeit, sich die eigene Welt im eigenen Ich zu erschaffen. Aber es gibt natürlich auch die andere Seite, die Ohnmacht und das Ausgesetztsein den eigenen Fantasien gegenüber. Und das spielt tatsächlich eine Rolle, weil die digitalen Mechanismen natürlich angstmachend sind, weil zu der Chance der Kontrolle gehört auch die Angst vor Kontrollverlust.
Das sieht die Berliner Psychoanalytikerin Benigna Gerich ähnlich. Für sie ist es wichtig, genau hinzuschauen, ab wann die negativen Folgen überwiegen.
Es gibt auch immer wieder Umschlagpunkte, nämlich Umschlagpunkte in dem Moment, wenn diese Allmachts- und Omnipotenzfantasie zerstört wird oder beschädigt wird oder Risse bekommt. Und die bekommt sie vor allem dann, wenn sich der Jugendliche zum Beispiel nicht mehr als Akteur, als Handelnder empfindet. Und das passiert nicht selten dann, wenn sie in den sozialen Vergleich geraten. Man stellt sich ins Schaufenster und womit man vielleicht zunächst nicht rechnet, dass es eben auch ganz gegenteilige, nämlich negative Reaktionen geben könnte.
Dennoch, Benigna Gerich und andere auf der Tagung plädierten dafür, nichts zu verbieten.
Wir gehen nicht daher und sagen, das Netz muss jetzt abgeschaltet werden, ja, oder es darf jetzt keine sozialen Medien mehr geben. Aber ich glaube, wichtig ist schon, dass man das Potenzial sozusagen auch beleuchtet, zugleich aber auch die Kehrseite, der Umschlag, da wo es anfängt, Leiden zu erzeugen.
Auf der Tagung wurde deutlich, das Thema sich allmächtig fühlen ist ein wichtiger Punkt im Digitalen, nicht nur bei der Nutzung sozialer Medien, sondern auch, um sich selbst in ein besonders gutes Licht zu stellen. Dazu gehört auch das sogenannte Self-Tracking. Beim Self-Tracking vermessen sich Menschen selbst, so wie der Schauspieler Will Smith sich austestet, indem er ein hohes Gebäude besteigt, so machen es auch viele andere Menschen und dokumentieren dies dann. Benigna Gerich.
Self-Tracking bedeutet, dass ich mich selber vermesse und verschiedene körperliche Parameter tracken kann.
Dazu zählen Sport-Apps, Pulsmesser, Schrittzähler.
Menschen, die von morgens bis abends nichts anderes machen, als irgendwelche Supplements zusammenzurühren und ihren Schlaf und den Puls tracken. Ja? Früher hätte man gesagt, ja, das ist eine klassische schwere Zwangsstörung oder ähnliches. Ja? Und heute gilt es als ganz normal und jemand ist ziemlich hip, der das so macht.
Was auch hinter dem steht, was in den sozialen Medien passiert. Hans Rubinich über Omnipotenz, Fantasien und Moderne. Das Thema der Herbsttagung der Deutschen Psychoanalytischen Vereinigung. Immer wieder im Leben, da gibt es Dinge, deren wirkliche Bedeutung wird einem erst viel später klar. Die Marienthal-Studie, die ist für mich so etwas. Ich kann mich noch so gut erinnern an die Uni, erstes Semester, Einführung in die empirische Sozialforschung, wie mein Professor dieses Büchlein zückte, ein lilanes, Die Arbeitslosen von Marienthal, ein soziografischer Versuch. Was löst Arbeitslosigkeit bei Menschen aus? Seine Begeisterung hat mich die hat mich fast schon irritiert damals. Jetzt, mehr als 20 Jahre später, mag ich mich anschließen. Dieses lilane Büchlein ist ein Meilenstein. Und gerade jetzt, im November 2021, ist es ein guter Anlass, ihn zu würdigen. Denn es ist jetzt genau 90 Jahre her, dass ein Forscherteam in die Arbeiterkolonie Marienthal bei Wien aufbrach. Und dann etwas schuf, was auch heute noch eben ein Klassiker in den Sozialwissenschaften ist. Nicht nur wegen der methodischen Vielfalt, sondern, wie Norbert Seitz jetzt in unserem Schwerpunkt schildert, noch wegen so einigem mehr.
Es war ein außerordentlich junges, hoch engagiertes und politisch engagiertes Forschungsteam, mit dem wir es da zu tun haben. Das eine war ein sozialmoralisches Engagement, das waren also weitgehend Leute aus der sozialdemokratischen Jugend, die Vorstellung hatten, nun müssen wir in einer kollektiven Erfahrungssituation der Arbeitslosigkeit, müssen wir irgendetwas tun. Wir müssen das nicht nur beobachten, für die gute Sache, für die Sozialutopie müssen wir uns engagieren.
Sagt Tilman Allert, Soziologe aus der Frankfurter Goethe-Uni. Er schildert hier die Motivation des Forschungsteams, das 1931 nach Marienthal in Niederösterreich an den Ort des sozialen Elends aufbrach.
Marienthal ist nie eine eigene Ortschaft gewesen, nie eine eigene Gemeinde, sondern war immer nur der Name dieser berühmten Textilfabrik und der dazugehörenden Arbeiterkolonie. Marienthal ist im Wesentlichen am südlichen Ortsende von Gramat-Neusiedl positioniert worden.
Thomas Schwab ist Bürgermeister von Gramat-Neusiedl, eine Marktgemeinde mit 3.700 Einwohnerinnen und Einwohnern, etwa 15 Kilometer von der Stadtgrenze Wiens entfernt. Im Ortsteil Marienthal war seit 1830 eine Textilfabrik entstanden, die eine Spinnerei, Weberei, Druckerei und eine Bleiche umfasste und während des Ersten Weltkriegs vor allem mit der Produktion von Uniformen, aber auch mit Heereslieferungen prosperierte. Doch Anfang der 1930er Jahre wurde auch Marienthal mit seinen 1200 Arbeiterinnen und Arbeitern von der Weltwirtschaftskrise heimgesucht. Bürgermeister Thomas Schwab.
Bereits ab Juli 1929 wurde mit der Schließung des textilen Werkes begonnen und die Schließung des Werkes war im Jänner, Februar 1930 abgeschlossen. Das kann man sich vorstellen, in den 1930er Jahren war die Mobilität nicht so gegeben. Im Ort eine Katastrophe, für die Menschen eine Katastrophe und man hatte keine Alternative.
In der Gemeinde waren 3/4 von nahezu 500 ortsansässigen Familien arbeitslos. Auf einen Hinweis des SPÖ-Vorsitzenden Otto Bauer und unter der Leitung des Wiener Sozialpsychologen Paul Felix Lasersfeld machte sich das Team von 15 jungen, hochmotivierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern nach Marienthal auf. Es wollte 3 Monate lang das Elend vor Ort en Detail erkunden. Um die müde Gemeinde, wie sie in der Studie charakterisiert wird, zu motivieren, entwickelte das umtriebige Team etliche Aktivitäten. Es organisierte ärztliche Sprechstunden, eine Erziehungsberatung, eine private Kleideraktion, Schnittzeichen- oder Mädchenturnkurse und ließ Kinder Aufsätze über ihre Lieblingswünsche schreiben. Die Forscher und Forscherinnen versuchten, sich in den Alltag der Gemeinde einzubinden, denn sie wollten nicht nur offen als Reporter oder Beobachterin auftreten.
Die haben eben nicht einfach nur Statistiken erstellt, sondern sie haben Handlungsbeobachtungen gemacht. Also die Studie zeichnet sich aus durch eine extrem moderne, könnte man sagen, Methodenvielfalt.
Per teilnehmender und verdeckter Beobachtung wurden nicht nur statistische Daten über Haushaltsbudgets oder einzelne Mahlzeiten erfasst, sondern auch Zeitverwendungsbögen verteilt, Gaststättenprotokolle erstellt oder Gehgeschwindigkeiten gestoppt. Der empirische Sozialwissenschaftler Konrad Schacht war einst Adorno-Schüler, später Kanzleramtsmitarbeiter in Bonn und Leiter der Landeszentrale für politische Bildung in Hessen. Er sieht in diesem sogenannten Methodenmix das Neue und Fortschrittliche der Studie. Vor Marienthal hätten die häufig allzu naturwissenschaftlich fixierten Sozialwissenschaften eher zu quantitativen Forschungen geneigt, unter Vermeidung von Feldforschungseffekten und ohne Einflussnahme auf das soziale Geschehen.
Die Marienthal-Forscher haben das Gegenteil intendiert. Bei ihnen war ein großer Feldeffekt erwünscht. Das heißt, sie wollten sich immer beteiligen und es war auch eine Voraussetzung bei der Teilnahme an den Untersuchungen, dass man sich in dem Dorf engagiert, dass man sich um die Familien kümmerte. Es gab also eine richtige Aktionsforschung, um über diese intensivierten Beziehungen zu den Menschen mehr Informationen über sie zu bekommen.
Wichtig dabei, als Untersuchungsgegenstand wurde das arbeitslose Dorf und nicht der einzelne Arbeitslose in den Vordergrund gerückt. Konrad Schacht.
Die Marienthal-Studie war auch intendiert als Gemeindestudie. Sie sagen zum Beispiel, wie der Wegfall der Fabrik das Aktivitätsniveau der gesamten Gemeinde abgesenkt hat, weniger Ausleihen in der Bibliothek und auch weniger politische Beteiligung in den diversen Organisationen. Die Arbeitslosigkeit führt nicht zu einer politischen Radikalisierung und Mobilisierung in Marienthal, sondern zu Apathie und einer großen Resignation.
Dazu hält die Studie vier Typen des Verhaltens nach Eintritt der Arbeitslosigkeit fest, die auf den physischen wie psychischen Zustand der Betroffenen zielen. Nur ein kleiner Teil der Beobachteten galt noch als ungebrochen. Die meisten hatten resigniert, 11% wurden als verzweifelt wahrgenommen und 25% sogar als apathisch registriert. Die Grundaussage, dass im Falle von Arbeitslosigkeit eher mit Apathie als Radikalität zu rechnen sei, scheint ihre Gültigkeit bis heute nicht eingebüßt zu haben. Noch im Jahr seines Todes 2009 bezog sich der Soziologe Ralf Dahrendorf ausdrücklich auf die Marienthal-Studie, um das Ausbleiben sozialer Unruhen in Zeiten der damaligen Bankenkrise zu erklären.
Wenn es wirklich schlimm kommt, werden die Leute apathisch. Was Arbeitslose nicht tun, ist revolutionär tätig werden, sich organisieren. Das tun sie gerade nicht, sondern sie verfallen in eine anhaltende Apathie und tun gar nichts mehr. Da weiß man, dass es gar keinen Sinn hat, so zu wählen oder so zu wählen und zu meinen, dass das die Lage verbessert.
Hauptautorin der Studie damals war Maria Hoder. Für sie stand die Apathie für mehr als ein Weggetreten oder aus der Bahn geworfen sein. Das betont Ilse Lenz, die lange zu sozialer Ungleichheit an der Ruhr-Universität Bochum lehrte.
Maria Hoder sah die Menschen als die, die ihre eigene Geschichte und ihr Leben schaffen. Das heißt, sie werden apathisch, indem sie sich mit dieser ungeheuren Erfahrung auseinandersetzen. Und in diesem Sinne hat sie nicht als Opfer gesehen, sondern als die, die Bedeutungen schaffen, mit diesen Bedeutungen versuchen, ihr Leben in dieser Krise des Arbeitslosigkeit zu bewältigen.
Maria Hoder war damals Mitte 20 und im Roten Wien stark sozialdemokratisch engagiert. Dank ihr war das Marienthal-Projekt noch auf eine andere Weise besonders. Der herausragenden Stellung der Forscherinnen im Team, auf die auch der Historiker Reinhard Müller aus Graz hinweist, der seit Jahren mit der Erinnerung an Marienthal beschäftigt ist.
Da stehen immerhin 9 Forscherinnen 6 Forschern gegenüber. Und die Frauen hatten auch wichtige Positionen inne, also vor allem Gertrude Wagner, die wesentlich an der statistischen Auswertung beteiligt war. Lotte Schenk-Danzinger, die die Hauptarbeit bei der Feldforschung betrieben hat. Und Marie Jahoda, die wesentlich am Forschungsdesign mitgewirkt hat und die auch den Text der Marienthal-Studie allein verfasst hat.
30 Kilogramm Untersuchungsmaterial türmten sich vor Maria Hoda auf, als sie sich die Zusammenfassung vornahm. Familienprotokolle, Budgetanalysen, Aufzeichnungen aus Gesprächen mit Ärztinnen und Ärzten, Lehrerinnen und Lehrern und vieles mehr. Herausragend dabei der narrative Stil, mit dem Jahoda als lebensnah forschende Sozialpsychologin die umfangreichen Daten aufbereitete. Ilse Lenz.
Wie sie schildert, wie die Menschen in den Park sitzen oder wie sie keine Zeit mehr strukturieren können, also der Zerfall der Zeit. Was bedeutet, Menschen sind gewohnt, zur Arbeit zu gehen und sie bleiben im Bett liegen, weil sie die Zeit nicht mehr selber in die Hand nehmen können. Das sind, denke ich, Beispiele für Nebensnachforschen.
Die starke Teampräsenz von Frauen hat in der Studie deutliche Spuren hinterlassen. Nicht nur, was die paritätische Berücksichtigung von arbeitslosen Frauen und Männern in den Erhebungen betrifft. Auch die geschlechtsspezifisch unterschiedliche Wirkung von Arbeitslosigkeit wurde detailliert herausgearbeitet, zum Beispiel mit der Beobachtung und Messung des jeweiligen Gehverhaltens. Der Historiker Reinhard Müller bilanziert:
Männer gehen langsamer und unterbrechen ihre Gehweise durch Zwischenaufenthalte. Frauen gehen schneller, ohne stehen zu bleiben. Und die Erklärung, die in der Marienthal-Studie geboten wird: Frauen sind zwar arbeitslos, aber nicht beschäftigungslos.
Das hat mit der asymmetrischen Verteilung der Sorge um die Angehörigen zu tun. Die Frauen in dieser Situation einer dramatischen Krise des Lebens haben minimal die Sorge um die Liebsten. Und in dieser Sorge sind sie auf eine Weise aktivistisch, wie es den Männern nicht möglich war.
konstatiert Alltagssoziologe Tilman Allert. Doch das Besondere der Studie war zunächst auch ihr Schicksal. Sie verschwand kurz nach ihrem Erscheinen im März 1933 aus dem Blickfeld. Erst Anfang der 1960er Jahre wurde Marienthal wiederentdeckt und erfuhr hernach durch Neuauflagen in der Bundesrepublik eine sozialwissenschaftliche Renaissance. Bis dahin hatte Maria Hoder nach ihrer Emigration in die USA und der anschließenden Niederlassung in England eine imponierende wissenschaftliche Karriere hingelegt, als Professorin in einer männlich dominierten akademischen Welt. Die Ruhr-Universität Bochum würdigte das. 1994 wurde auf Initiative der Frauenforscherin Ilse Lenz eine Gastprofessur für internationale Geschlechterforschung zu Ehren von Maria Hoder eingerichtet.
Sie war ja mit ihrer weitertreibenden Theoriearbeit, ihrem Zukunftsdenken, das sie also mit einer unglaublich interessanten qualitativen Forschung kombinierte, eine Pionierin für Theorie und Methoden, die auch für die Geschlechterforschung bis heute sehr, sehr relevant sind. Und sie hat sich ja nun sehr angenommen der Frage, wie wichtig Arbeit für Menschen ist und wie sich das auf ihre Psyche auswirkt. Und sie hat Menschen durchaus auch im Sinne von Geschlecht gedacht.
Dies unterstreicht auch Brigitte Hasenjürgen, frühere Mitarbeiterin am Maria Hoder Center Bochum und danach Professorin an der Katholischen Hochschule Köln. Zusammen mit Stefanie Engler hat sie Jahodas 1997 erschienene Autobiografie angeregt und darin ein ausführliches biografisches Gespräch veröffentlicht.
Die Genderforschung fand ihr Gefallen, weil Geschlechterverhältnisse die Menschen prägen und Geschlechterungleichheiten zu Ungerechtigkeiten führen. Deswegen war das auch ihr Ding. Aber ich würde sie deswegen nicht als Wegbereiterin der Genderforschung hochstilisieren.
Dass es auch heute noch Arbeitslosenstudien vor Ort gibt, die zu ähnlichen Resultaten gelangen, verdeutlichen die Untersuchungen des Soziologen Steffen Mau über die Transformationsgesellschaft am Beispiel einer kleinen Siedlung in der ehemaligen DDR. Dazu Tilman Allert.
Und da haben wir von den Befunden her ein ganz ähnliches Phänomen, nämlich die Bereitschaft, die Blockade, in der man gelebt hat, einerseits dem System zuzurechnen, andererseits aber mitnichten irgendwie großpolitisch aktiv zu werden. Also insofern kann man sagen, solche Befunde finden wir heutzutage auch.
Was aber ist aus Marienthal selbst geworden, also Kramat Neusiedl der Marktgemeinde in Niederösterreich? Sie fristet ihr Dasein heuer primär als Schlafpendlerinnengemeinde im Speckgürtel Wiens. Im Zentrum befinden sich als abstoßendes Wahrzeichen imposante 700 Kfz-Stellplätze. Den Initiativen des Grazer Historikers Reinhard Müller ist es zu danken, dass im Ort mittlerweile 7 Häuser der einstigen Arbeiterkolonie Marienthal wieder errichtet und teilweise neu bewohnt wurden. Und eine Museumsstätte erinnert an das einstige, sozialwissenschaftlich berühmt gewordene Arbeitslosenschicksal der Gemeinde. Durchaus mit Publikumszuspruch, wie der Museumsobmann Tibor Schwab unterstreicht.
Wir haben in den letzten 10 Jahren, wo es das Museum gibt, rund zwischen 25.000 und 30.000 Besucher gehabt, wobei sehr viele Führungen hier sind. Und es kommt immer wieder vor, dass Leute hier nach Führungen ansagen.
Früher eine Arbeiterkolonie, heute ein Museum. Norbert Seitz über 90 Jahre Feldforschung von Marienthal. Den Beitrag werden wir auch online zum Nachlesen anbieten, auf deutschlandfunk.de unter Aus Kultur und Sozialwissenschaften. Und die Diskussion über interdisziplinäre Ansätze, die führt die Wissenschaft ja nach wie vor. Qualitativ versus quantitativ, Virologie oder Soziologie. Vielleicht lehrt dieses lilane kleine Büchlein da ja auch noch nach wie vor ein wenig was. Das war es für heute mit den Antworten und aber auch neuen Fragen aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Die Musik in der Sendung, das war das neue Album des Berliner Trios Taranchewski, When I Was. Ich bin Katrin Kühn und sage auch dieses Mal danke für Ihre Zeit.